Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Vielen Dank, lieber Markus, für diese tolle Einführung am Anfang. Das wäre auch ein schöner Predigteinstieg gewesen, da kann ich nämlich gerade dran weitermachen. Du hast ja aufgehört bei der Frage, mit wie entscheidet man sich mit Partnerbörsen, und jetzt machen wir weiter mit Kindern, die zu dieser Frage auch ganz interessante Antworten geben. Kinder wurden nämlich mal gefragt, wie entscheidet man, wen man heiratet? Und da hat Max 10 Jahre Folgendes gesagt. Man muss jemanden finden, der die gleichen Sachen mag. Wenn du gerne Fußball hast, muss sie das auch mögen, dass du Fußball hast. Und dann die Chips und das Bier bringen. Und Kirsten 10 Jahre, man entscheidet nicht wirklich selbst, wen man heiratet. Gott entscheidet das für dich lange im Voraus. Und dann wirst du sehen, wenn er dir da an den Hals hängt. Und auf die Frage, was muss man tun, damit die Ehe ein Erfolg ist, sagt Richard 10 Jahre, man muss der Frau sagen, dass sie schön ist, auch wenn sie aussieht wie ein Lastwagen. Liebe Gemeinde, nach welchen Kriterien wählt Gott aus? Das ist das Thema. Woran orientiert er sich, wenn Gott Menschen sucht, seine Kinder, seine Familie, sein Volk. Und wir haben einige Verse gerade gehört aus dem 5. Buch Mose. Und da merken wir, da läuft es ganz anders als normal bei uns in unserer Welt. Der Personalchef, der sucht sich normalerweise die Leute mit den besten Qualifikationen für eine bestimmte Stelle. Der Bauherr, der sucht sich für seinen Auftrag die Firma, die die besten Referenzen hat. Freundesgruppe, die sucht die coolsten Typen, die eben am besten passen. Aber Gott macht es anders. Gott sucht sich das kleinste, das damals mickrigste Volk aus. Damals Israel konnte nicht viel bieten nach menschlichen Maßstäben. Es war nicht besonders groß, nicht besonders mächtig, nicht reich. Und trotzdem sagt Mose im Auftrag, dich hat der Herr dein Gott erwählt zum Volk des Eigentums aus allen Völkern. Dich. Das sagt er den Israeliten kurz bevor sie sozusagen daran waren, über den Jordan in das sozusagen gelobte Land hineinzugehen. Das versprochene Land. Und jeder hat es gehört, Gott hat dich erwählt, du bist Gottes heiliges Volk. Und wir können uns vorstellen, dass da auch manche Menschen dann ganz schnell auch ein bisschen übermütig wurden und hochmütig, sich was drauf eingebildet haben. Dann macht eben der Mose deutlich, Leute, passt auf, eine große Nation bist du nicht, sondern du bist ein kleines, klägliches Häufchen. Aber Gott hat dich erwählt. Du bist nicht ein Volk von lauter Helden, sondern eine Truppe, mit wankelmütigen Menschen, und trotzdem hat Gott sich genau für dich entschieden. Du bist kein reicher Staat, sondern ein umherwagabundierendes Sippschaftchen, und dennoch hat Gott ein Auge auf dich geworfen. Es ist unfassbar. Gott hat dich erwählt, und zwar aus Liebe. Wie ist das bei uns? Wir glauben an Gott, wir glauben an Jesus. Wir sind zumindest interessiert, sonst wären wir nicht heute Morgen hier im Gottesdienst. Aber was können wir eigentlich vorweisen? Können wir einen großartigen Glauben vorweisen? Wer würde darauf wetten? Können wir durch einen besonderen Gehorsam sozusagen Punkte sammeln? Wie weit her ist es damit, wenn Entscheidungen anstehen und wenn dann auf der einen Seite die Aussagen der Bibel stehen und auf der anderen Seite das, was man heute eben so tut? Oder haben wir besondere Dienstbereitschaft, besondere Opferbereitschaft? Naja. Und ich denke, je intensiver und vor allem je ehrlicher wir nachdenken, umso deutlicher werden wir erkennen, der Grund, warum Gott sich für uns entscheidet, liegt nur darin, dass Gott sich aus Liebe für uns entscheidet. Darum hat der Theologe Helmut Thielicke gesagt, Gott liebt uns nicht, weil wir so wertvoll wären, sondern wir sind so wertvoll, weil Gott uns liebt. Und das galt ursprünglich daran macht, erinnert der Mose ja, das galt ursprünglich der Familie Abrahams, das galt für das Volk Israel und es gilt heute für uns. Nicht hat euch der Herr angenommen und erwählt, weil ihr größer werdet als alle Völker, du bist das Kleinste unter allen Völkern, nur weil er euch geliebt hat. Weil er euch geliebt hat, deswegen hat er diese Welt nicht dem Chaos überlassen. Weil er euch geliebt hat, darum hat er Jesus geschickt, der eure Sünde auf sich genommen hat. Weil er euch geliebt hat, darum hat er sich für euch entschieden. Schon in der Taufe hat er das deutlich gemacht. Und darum ist er euch nachgegangen, hat um euch geworben. Nicht, weil ihr moralisch besser seid, einwandfreier, intellektuell höher stehend, nicht, weil ihr religiös ansprechbarer seid, sondern einfach, weil er euch geliebt hat. Und so erinnern sich die Israeliten an diesen Anfang dieser Liebesgeschichte mit Abraham. Gott stellte ihm schon dieses Land, dieses gelobte Land in Aussicht. Und Gott blieb treu. Er führte das Land heraus, dann aus Ägypten. Viele Generationen später stehen sie nun aber auch vor der Entscheidung, wenn wir in dieses neue Land kommen, wer wird dann unser Gott sein? Wer wird die Nummer eins sein im Leben? Wollen wir Gott unser Herz schenken oder den neuen Göttern und Götzen, die wir dort antreffen? Und so stehen auch wir heute immer wieder vor dieser Entscheidung, zu wem wollen wir eigentlich gehören? Das ehemalige Land der Reformation ist sich ja da nicht mehr so sicher. Wem wollen wir gehören? Deutschland gibt sich multireligiös. Kreuze wurden abgehängt. In manchen Kirchen werden Gottesdienste gefeiert mit Gebeten aus Buddhismus, Hinduismus, Islam. Mose schreibt dem Volk ins Stammbuch, vergesst nicht, zu wem ihr gehört. Gott hat euch erwählt. Ihr seid nicht mehr irgendwer, sondern ihr seid jetzt wer. Aber wer bin ich eigentlich? Man sagt, dass wir mindestens eine von diesen vier Personen sind. Erstens die Person, so wie ich über mich selber denke. Zweitens die Person, wie andere Menschen über mich denken. Drittens, so wie ich denke, dass andere Menschen über mich denken. Und viertens die Person, die ich wirklich bin. Aber wer sind wir wirklich? Und wer sind wir vor allem in den Augen Gottes? Und da ist es gut, wenn wir einfach schauen, wie Jesus uns sieht, wie Jesus Menschen gesehen hat, wie Jesus mit Menschen umgegangen ist, sie behandelt hat. Und dann machen wir eine ganz erstaunliche Entdeckung. Denn Jesus hat Menschen eine Würde zugeschrieben, noch bevor er die Menschen zurechtgerückt und geändert hat. Er hat sie nicht so geliebt, wie sie sein sollen, sondern so, wie sie sind. Und er hat den Menschen vermittelt, du bist geliebt. Obwohl viele große Fehler im Leben gemacht haben. Und trotzdem sagt er, komm zu mir, folge mir nach. Er fordert sie auf, dann auch, ja, sich zu bessern. Aber zuerst verlieh er ihnen eine Würde. Schenkt ihnen ein offenes Ohr, gab ihnen die Menschlichkeit zurück. Und das war damals, vor allem in einer religiösen Gesellschaft, wo man gesagt hat, erst musst du dich richtig verhalten. Dann darfst du dazugehören. Da war das revolutionär. Jesus stellt das auf den Kopf. Er sagt, erst gehörst du dazu, zu mir. Und dann lernst du das richtige Verhalten. Dann zeige ich dir das. Und deswegen, liebe Gemeinde, sieh, du gehörst auch zu Jesus. Vielleicht sind sie gar nicht so religiös. Vielleicht haben sie sich auch vom Glauben ein Stück weit abgewandt. Vielleicht hüten sie ein Geheimnis und sie schämen sich und sie denken, wenn das ans Licht kommen würde, würde mich niemand mehr ansehen. Vielleicht sind sie aber auch schon bloßgestellt worden und jetzt halten andere ihnen die Vergangenheit vor und sie fragen sich, ist Gott unzufrieden mit mir? Hat er mich verlassen? Die Bibel sagt nein. Nichts und niemand kann uns von der Liebe Gottes trennen. Er beruft uns, er beruft sie, er beruft dich, Licht und Salz zu sein in dieser Welt. Das heißt, etwas Positives zu bewirken für Gott und die Menschen. Gott hat dich erwählt. Gott hat hinter deinem Namen ein Kreuzchen gemacht. Er hat sich für dich entschieden. Und das zeigt sich daran, vor allem, dass vor 2000 Jahren auf diesem Hügel Golgatha ein Kreuz stand, unübersehbar. Und der Paulus schreibt im 2. Korintherbrief, Gott war in Christus und er versöhnte die Welt mit sich selber, rechnete ihnen die Sünde nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. Und das heißt, dieser Gott, der ursprünglich Abraham erwählt hat und Israel erwählt hat, er hat seinen Eigentumsanspruch erweitert. Und das heißt, auch wir dürfen durch den Glauben an Jesus dazugehören zu seinem Volk, zu seinen Kindern, zum Volk Gottes und seine Segenszusagen auf uns beziehen. Jemand, der diese Liebe und diese Erwählung in seinem Leben erfahren und erkannt hat, ist Nadja Bolz-Weber. Sie ist eine lutherische Pfarrerin in Denver, in Colorado, in den USA, und ihre Gemeinde heißt House for All Sinners and Saints, Haus für alle Sünder und Heilige. Sie war Alkoholikerin. 24 Jahre lang hat sie teilgenommen am Programm der anonymen Alkoholiker. In einem Interview hat sie auf die Antwort, ob man nicht als Pastorin eine Vorbildfunktion hat, Folgendes gesagt. Sie hat gesagt, wenn ich ein Beispiel für etwas bin, dann ist es genau eine Sache, nämlich wie es aussieht, wenn man verzweifelt von Gottes Gnade abhängig ist. Es stört mich nicht, offen zuzugeben, warum ich Gottes Gnade brauche, denn dadurch zeigt sich, welche Kraft diese Gnade hat. Liebe Gemeinde, aus Liebe erwählt, aus Liebe gerettet, das ist das Evangelium, die frohe Botschaft. Und deswegen dürfen wir in allen Zweifeln, in allen Infragestellungen des Lebens es so tun wie Martin Luther. Der hat immer wieder sich erinnert, dass Gott ihn erwählt hat am Anfang. Und er hat immer wieder gesagt, Baptizitatus sum, ich bin getauft. Gott hat sein Kreuz bei mir gemacht, er hat sich für mich entschieden und er hat sich für dich entschieden. Und nun erinnert der Mose aber das Volk, so sollst du wissen, dass der Herr dein Gott allein Gott ist, der treue Gott, der den Bund der Barmherzigkeit bis ins tausendste Glied hält, denen, die ihn lieben und seine Gebote halten. Und damit wird auch etwas deutlich, dass diese Erwählung nicht eine ganz kurzfristige Geschichte ist, nicht nur eine kurzfristige Wohltat für eine Person, sondern sozusagen für Generationen. Eine Segensspur. Eine Segenslinie über Generationen. Nicht nur Kinder, Enkel sollen vom Segen Gottes profitieren, sondern in unzähligen Generationen soll dieser Segen Gottes erkennbar sein, auch wenn es in Familien Sprünge gibt. Und wenn es manchmal aussieht, als sei diese Segensspur Gottes eher so ein Zickzackkurs. Aber dieser Gott, der uns erwählt, der uns segnet, der ist ja ganz anders als die Ersatzgötter und die Götzen. Denn Götter und Götzen sind in Wirklichkeit Tyrannen. Und es ist völlig egal, um welchen Gott es sich handelt, ob es der Gott des Erfolgs ist, der Karriere, den Gott des Geldes, der Gesundheit, den Gott der Schönheit, den Gott der Party. Diese Götter, sie sind alle unbarmherzig. Denn sie setzen unglaublich unter Druck, unter Erfolgszwang. Man muss etwas erreichen, man muss etwas vorzeigen können. Wer das nicht kann, wer nicht mithalten kann, der wird gnadenlos abserviert. Gott dagegen ist ein Gott der Barmherzigkeit, der sich gerade um die kümmert, die nicht mithalten können, die nicht mit Höchstleistungen glänzen. Ja, bei ihm sind sogar Menschen willkommen, die Versager sind, die abgestürzt sind. Und das heißt, wir dürfen immer wieder neu hören, Gott segnet dich, Gott richtet dich auf, Gott vergibt dir, er gibt dir eine neue Chance, er heilt deine verletzte Seele, er gibt dir eine Gemeinde, er gibt dir sein Wort, er gibt dir viel Gutes im Leben, er gibt dir Hoffnung über den Tod hinaus. Mose sagt, Gott hat dich erwählt und Gott hat aus euch ein heiliges Volk gemacht. Und das Neue Testament hat noch viele andere Bilder und Worte dafür. Im Neuen Testament werden wir genannt eben Heilige, Auserwählte, Gerettete, Geliebte, seine Kinder, Eine neue Schöpfung, Bürger des Himmels, sein Werk geschaffen in Christus zu guten Werken. Auch wenn Gott die Israeliten erwählt hat, so waren sie doch immer wieder herausgefordert, darauf zu reagieren. Heilig sein wird ja oft falsch verstanden. Heilig sein ist kein Moralbegriff im Sinne von besonders anständig, perfekt sein, sondern heilig heißt, etwas gehört Gott, etwas ist für Gott reserviert. Das heißt, ihr gehört Gott, dem Herrn. Ihr seid für ihn reserviert. Das ist etwas ganz Entscheidendes. Wem gehören wir? Gerade als Christen sind wir immer wieder auch herausgefordert, uns daran zu erinnern, wer sind wir und wem gehören wir? Ihr gehört ganz dem Herrn, eurem Gott. Ihr gehört dem Herrn, wenn ihr euren Kindern vermittelt, auf was es wirklich im Leben ankommt. Ihr gehört dem Herrn, wenn es darum geht, um eure berufliche, um eure finanzielle, familiäre Zukunft. Ihr gehört dem Herrn, wenn ihr mit Kunden verhandelt. Ihr gehört dem Herrn, wenn ihr eurem Hobby nachgeht. Ihr gehört dem Herrn, wenn ihr im Urlaub seid, wo euch keiner kennt. Ich habe dich erwählt, ich habe dich erlöst, ich segne dich, du gehörst zu mir. Und diese Zusage, die gilt von Anfang an, von der ersten Sekunde unseres Lebens. Vielleicht merkt aber auch der eine oder die andere, in meinem Leben ist es in letzter Zeit in eine andere Richtung gegangen. Ich habe mich nicht mehr wirklich so um Gott gekümmert. Der Glaube, der hat keine große Rolle mehr gespielt. Anderes ist viel wichtiger geworden. Früher, vielleicht sogar als Kind, da habe ich gerne diese Geschichten gehört aus der Bibel, von Gott, von Jesus. Aber irgendwie im Lauf der Zeit, da wurde eben anderes wichtiger und dann habe ich mich mit allem möglichen anderen verbandelt. Dann ist heute vielleicht der Zeitpunkt gekommen, umzudenken, umzukehren, zurückzukehren in diese offenen Armen Gottes, der sagt, ich habe dich geliebt und ich liebe dich. Und dann können wir sagen, Herr, ich danke dir, dass du dich für mich entschieden hast von Anfang an. Danke, dass du mich liebst, dass du Gutes vorhast. Vergib mir, wo ich dich nicht beachtet habe, wo ich ohne dich gelebt habe. Von jetzt an will ich wieder mit dir zusammen durchs Leben gehen. Und alle Kinder Gottes sagen Amen.